Lukas 5, 1 bis 11 ist heute der Predigttext. Und ich lese den Abschnitt in der Zürcher Übersetzung. Lukas 5, 1 bis 11. Es geschah aber, als das Volk sich um ihn, Jesus, drängte und das Wort Gottes hörte und er am See Genezareth stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, »Fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus.« Und Simon entgegnete, »Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen.« Das taten sie und fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll, dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, »Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch.« Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten, so auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon, »Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen.« Und sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Liebe Schwestern und Brüder, versagt. Nichts erreicht, alles vergeblich, nichts in den Händen, was für ein mieses Gefühl, müde und niedergeschlagen. Es hilft ein bisschen, dass man jetzt wenigstens die Netze sauber machen kann, die Boote reinigen, die Gedanken sortieren, ein bisschen runterkommen, weil die ganze Nacht, aber wirklich die ganze Nacht, haben wir mit aller Kraft alles gegeben und alles umsonst. Für nix und wieder nix, nichts gefangen. Und dann stand Jesus am Ufer. Wir kannten uns ja schon. Nicht nur, dass er meine Schwiegermutter von hohem Fieber geheilt hat, er war auch zu Gast bei uns zu Hause, aber, naja, so oder ähnlich könnte es Petrus durch den Kopf gegangen sein an diesem Morgen, von dem wir gehört hatten, als er mit seinen Kollegen, seinen Fischerkollegen von der Nachtschicht zurückkam, weil Fischer fangen Fische am besten eben nachts, dann fängt man welche, normalerweise jedenfalls. Und eigentlich ist das ein gutes Auskommen, das reicht für den Lebensunterhalt locker und den Familien geht's gut. Ein eigentlich richtig lukratives Geschäft, weil wer mag schon keinen Fisch? Jemand hier, der keinen Fisch mag? Sag ich doch. Also das kriegt man verkauft, was man fängt, wie nix und verdient gutes Geld. Sie hatten ein recht erfolgreiches Unternehmen da am See Genezareth. Aber wie wird es jetzt weitergehen? Petrus hatte schon gehört, dass sich was tat, dass von Gott her irgendwie Bewegung ins Land kam. Es wurde gepredigt, dass das Reich Gottes anbrechen soll, dass sich Verheißungen erfüllen würden, die lange angekündigt waren und die Gott jetzt verwirklicht, worauf viele lange gewartet hatten. Es tat sich was. Und dann steht Jesus da und er predigt und bittet ihn, Simon, etwas vom Ufer wegzufahren mit dem Boot, damit er von allen gut verstanden wird, denn es kommen plötzlich Mengen und Massen ans Ufer, die offensichtlich nicht nur Fisch kaufen wollen, sondern die Jesus hören wollen. Jesus, der predigt vom Reich Gottes und von dem, was Gott tut. Und sie bedrängen ihn so sehr, dass er nicht weiß, wohin. Und dann steigt er in Simons Boot. Simon lässt das zu und weiß nicht, worauf er sich da einlässt, dass er Jesus in sein Boot lässt. Damit beginnt für ihn ein neues Leben. Damit beginnt für ihn das, was wir als Christen und in der Theologie Nachfolge nennen. Jesus nachfolgen, ihm hinterher. Klingt ein bisschen altmodisch, vielleicht wird man heute besser von Followern sprechen. Simon Petrus wird ein Follower von Jesus. Gibt es ja heute viele Leute, die Follower haben, einflussreiche Leute oder die sich dafür halten, auf diversen Internetplattformen haben Follower. Und das ist schon auch so, dass das Einfluss bedeutet, dass Leute, die jemandem so folgen, sich beeinflussen lassen. Was der andere sagt, was der tut, das macht man nach, das hört man. Und eigentlich geht es bei Jesus darum im Kern ja auch, dass man auf Jesus hört, dass man sich von ihm prägen lässt, dass man sich was von ihm sagen lässt, dass man schaut, was macht Jesus und dass man es selber auch macht. Könnte man zwischendurch mal fragen, wie ist das mit dir? Follower of Jesus, Follower von Jesus, folgst du Jesus? Hast du so ein Verhältnis zu Jesus, dass du auf ihn schaust, auf ihn hörst, dich prägen lässt von ihm? Und ist das positiv für dich? Erzählst du anderen davon? Das gehört ja auch dazu. Hast du schon den und den entdeckt? Hast du dir das und das Video schon angeschaut auf YouTube oder was weiß ich? Machen wir das auch so? Ich war heute Morgen im Gottesdienst, stell dir vor. Ich war nicht joggen. Ich war im Gottesdienst, tatsächlich. Ja, warum? Ja, wegen Jesus. Ich folge Jesus. Fällt dir das leicht? Vielleicht hilft das, auf das zu schauen, was zwischen Jesus und Simon Petrus hier am See passiert. Vielleicht ist das so ein kleines How-to, wie man heute sagen würde, eine kleine Anleitung für Follower, für Nachfolger. Wie man Jesus nachfolgen kann, wie man ihm folgen kann, trotz mancher Einwände und manchem Aber, das es hier auch gibt. Zunächst mal ist es ja vielleicht interessant zu sehen, dass Lukas in seinem Bericht angesichts der Menge und trotz der anderen Fischer, die da sind, wie so mit einem Spotlight, mit einem Lichtkegel direkt auf Petrus hält. Und Jesus schaut anscheinend auch auf den Simon Petrus, obwohl ja so viele um ihn herum sind und von ihm Aufmerksamkeit wollen. Er schaut auf diesen einen und steigt ganz bewusst in das Boot von Simon. Und das ist vielleicht auch schon ein Beispiel für uns. Wenn wir als seine Follower, seine Nachfolger unterwegs sind, Jesus, wenn wir das tun, wozu er uns in die Welt geschickt hat, da anknüpfen, wo schon Kontakt war. Jedenfalls erzählt uns Lukas ein bisschen vorher, dass eben Jesus bei Simon Petrus zu Hause war. Die Schwiegermutter war krank, er hat sie gesund gemacht, die kannten sich schon. Jesus knüpft auch da an, wo es schon einen Kontakt gibt, geht nicht zu irgendjemand anderem, sondern geht zu Simon. Also nicht die Menge umarmen, sondern den einen, den wir schon kennen, den wir schon mal gesehen haben, mit dem wir schon mal ein paar Worte gewechselt haben. Jesus macht das so. Kann man sich mal merken. Jedenfalls, Jesus knüpft bei Simon an, weil sie sich kannten. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, mit Simon weiterzukommen. Auf der einen Seite lesen wir, wie Jesus auf die vielen gewirkt hat. Sie haben von ihm gehört, sie wollen ihn hören, mehr von ihm hören. Das ist toll, erleben wir aber nicht so oft. Und auf der anderen Seite eben dieser deutliche Fokus darauf, dass Lebensveränderung, wirkliche Lebensveränderung im kleinen Rahmen geschieht. 1:1. Jesus begegnet Simon Petrus draußen auf dem See. Jesus lehrt die große Menge, er spricht zu allen, alle können ihn hören, aber das Entscheidende tut er an dem einen und macht aus diesem Simon einen Nachfolger. Und erklärt ihm, macht ihm deutlich, was es heißt, Jesus nachzufolgen, seinem Wort zu vertrauen. Und dazu gehört auch, so rein menschlich unmögliche Aufträge anzugehen. Und Simon macht das, trotz der Situation, trotz dem, was er ja auch eigentlich als Fischer besser weiß. Besser eigentlich auch als Jesus, der ist ja Zimmermann, was weiß denn der vom Fischefang? Und trotzdem, Simon lässt sich drauf ein. Und ich denke, wir sollten das auch so machen. Einmal so, wie Simon, sich drauf einlassen, dass, was Jesus sagt, nicht völlig falsch sein kann. Und es wagen, es zu tun, auch wenn wir denken, klingt ein bisschen merkwürdig. Und das andere eben, dass wir uns Einzelnen zuwenden. Das können wir doch. Nicht viele von uns haben die Gabe, zu einer großen Menge zu reden, auch nicht die Gelegenheit, um Jesus den Leuten vorzustellen. Das würde vielleicht auch ein bisschen merkwürdig aussehen. Ich habe immer so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man, gibt's das noch, durch die Fußgängerzone geht und da steht jemand mit Lautsprecher. Das wirkt immer ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Was wir aber tun können, ist doch schon auf Einzelne zugehen, Menschen, mit denen wir schon mal Kontakt hatten, denen begegnen. Für die könnten wir Jesus sein. Bitte nicht falsch verstehen, aber mein das schon ernst. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir für den, dem wir begegnen, Jesus. Und wir könnten den Ausschlag geben, dass der andere es mit Jesus wagt, etwas Neues zu beginnen. Jesus macht das auch so. Ja, aber so einfach ist das doch nicht für uns und wir sind eben nicht Jesus, könnte man sagen. Aber einfach war es auch für Jesus nicht, auch nicht mit dem Simon Petrus. Wenn wir den Bericht bei Lukas hier verfolgen, dann stellen wir fest, dass da ganz schön viele Abers drin sind. Und gerade Petrus hat ja ein ganz dickes Aber. Und wenn nicht mehr passiert wäre, als dass Petrus dem Jesus erzählt, wie kaputt er ist und wie enttäuscht von dieser vergeblichen Nacht, dann würden wir heute über etwas anderes reden, über einen anderen reden. Aber Petrus belässt es nicht dabei. Er überwindet sich. Sein Aber hat eben nicht das letzte Wort. Ja, aber ja. So geht's weiter. Und so geht Nachfolge. Für dich und für mich und für alle anderen auch. Ja, aber, natürlich haben wir Einwände. Wie soll das gehen? Kann das wirklich gelingen? Soll ich es wagen, mich darauf einzulassen? Ich habe irgendwie gehört, was Jesus sagt. Ich habe den Eindruck, ich sollte es tun, aber ich traue mich nicht, weil, aber, es könnte so viel schief gehen oder was auch immer. Aber, ja, doch, ich will mich trauen und will Jesus folgen. So geht Nachfolge. Für dich und mich und alle anderen auch, wenn Jesus uns anspricht in unserer Niedergeschlagenheit. Wir trauen uns nichts zu. Haben auch schon alles versucht. Nichts hat uns wirklich weitergebracht. Und dann kommt einer, Jesus, und sagt, raff dich doch auf. Raff dich nochmal auf. Pack's nochmal an. Und du sagst, ja, aber hat doch alles keinen Sinn. Und dann, doch, aber ja, weil du, Jesus, es sagst. Und nicht nur, weil du es sagst, sondern weil du ja dabei bist, mit in meinem Boot. Jesus setzt sich zu dem Simon ins Boot. Das ist ja vielleicht auch nicht unwichtig. Menschen neigen ja dazu, am Ufer stehen zu bleiben und sagen, guck mal, mach das mal so, ne? Nimm mal das Boot und fahr mal raus, mach das mal. Ne? Ich stehe hier am sicheren Land und mach du mal. So macht das Jesus nicht. Jesus setzt sich ins Boot von Simon. Er geht für volles Risiko. Wenn das Boot untergeht, geht Jesus mit unter. Wenn Simon sich blamiert, ist Jesus mit blamiert. Jesus ist dabei. Jesus ist dabei in meinem Lebensboot. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, den Jesus ausmacht in meinem Lebensboot. Er ist dabei. Und dann darf man es wagen mit Jesus. Und dann lass es doch mal drauf ankommen mit Jesus. Und dann wirst du schon sehen. Mit Jesus, das ist der Unterschied. Nun scheint ja Petrus damals auch schon bei seinen Kollegen so eine Art Wortführer gewesen zu sein. Spricht für alle, wir haben oder haben nicht. Aber jetzt in dieser Entscheidung, mit Jesus rauszufahren, da spricht er für sich allein. Ich, Ich will's wagen. Auf dein Wort hin will ich's wagen. Das ist jetzt eben persönlich. Das kann nicht pauschal für alle gelten. Das ist eine Sache zwischen ihm und Jesus jetzt. Aber die anderen, die ja da sind, sie schauen. Sie schauen ja auf ihn und auf Jesus und sie gucken sich ja auch sonst schon mal was bei Petrus ab. Und dann machen es die anderen auch mal. Ist jetzt schon auch egal. Aber vielleicht bringt's ja was, werden sie vielleicht gedacht haben. Wenn Petrus sich drauf einlässt, schauen wir mal. Follower, ne? Einer macht den Anfang, andere machen hinterher. Oft für irgendeinen Mist. Aber hoffentlich auch für Jesus. So geht Nachfolge. Und dann beginnt sich die innere Einstellung auch zu verändern. Und es fängt schon an damit, dass Petrus Menschen fängt statt nur Fische. Und da muss man ja immer sagen, im Deutschen hat das einen merkwürdigen Klang. Wir denken da gleich an üble Machenschaften, wenn nicht gar was Kriminelles. Menschenfänger, das sind Leute, die andere übers Ohr hauen, betrügen oder Schlimmeres. Aber das griechische Wort macht ganz klar, dass es hier um was anderes geht. Menschen fängt man zum Leben. Nicht wie die Fische, die dann in die Pfanne gehauen werden. Menschen fängt man zum Leben. Sowas wird Petrus. Ein Menschenfänger, der Menschen zum Leben fängt. Andere mitnehmen auf dem Weg des Glaubens. Mit anderen lernen, mehr und mehr auf Gott zu vertrauen. Immer mehr auch loslassen, was man meint zu können und zu wissen. Und vertrauen auf das, was Jesus sagt, trotz und alledem. Trotz ist ja eigentlich eine kindliche Haltung. Es gibt eine ganze Trotzphase. Bei dem einen oder anderen denkt man, der ist da immer noch drin, aber eigentlich ist es schön, diese Phase möglichst schnell hinter sich zu lassen. Weil auch später Trotz was Irrationales hat. Wir wollen irgendwas partout nicht und keiner versteht warum. Wenn wir Jesus folgen, kann das ganz ähnlich sein, aber positiv. Wir trotzen dem, was uns abhalten will. Nein, das wollen wir partout nicht, dass man uns von Jesus abhält oder wegzieht. Keine 10 Pferde bekommen uns dazu, Jesus laufen zu lassen. Nichts da. Wir laufen Jesus hinterher. Das ist Nachfolge, trotz alledem und alledem, was dagegen spricht. Dem trotzen wir und haben da ganz dicke Köpfe. Oder? Wenn dich jemand fragt, für wen würdest du dein Leben ändern? Für wen würdest du alles aufgeben? So richtig radikale Wende, für wen? Was würdest du sagen? Vielleicht erstmal rückfragen, kommt drauf an, was ich dafür kriege. Was ich habe, weiß ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. Was kriege ich denn dafür? Fragt Petrus später auch. Fragen die Jünger auch mal, ne? Kennt ihr. Wir haben alles aufgegeben. Was kriegen wir eigentlich dafür, Jesus? Aber jetzt in dieser Situation unmittelbar mit Jesus, da hat den Simon Petrus das doch beeindruckt, dieses Wunder mit der Menge der Fische und wie Jesus sein Wort wahrmacht, wie das wirklich funktioniert mit diesem Jesus, das hat ihn fasziniert und auch erschreckt, hören wir, weil Simon sich auch selber erkennt. Eigentlich kann er ja vor Jesus nicht bestehen, weil das, was da geschieht, das ist schon ein bisschen mehr als das, was Menschen so machen können und was Menschen fassbar ist. Hier muss wohl doch ein Höherer seine Hand im Spiel haben. Und dann fühlt sich Simon ganz klein und sagt, Jesus, geh, ich bin ja nichts. Und da gibt es ja vielleicht andere, mit denen du eher was anfangen kannst, mit denen versuch's mal. Aber da ist Jesus dann trotzig. Nein, es soll schon der Simon sein, nicht die anderen. Jetzt jedenfalls nicht, später schon auch, aber jetzt nicht. Jetzt soll es schon der Simon sein. Und dann blitzt auch mal kurz die Zukunft auf. Eigentlich ist ja immer von Simon die Rede und dann auf einmal von Simon Petrus. Da blitzt schon mal die Zukunft auf. Ein neuer Name, ein neues Lebensprogramm für ihn, der ja so ein bisschen wankelmütig ist von Natur aus. Und Jesus sagt, ein Fels wirst du sein, zuverlässig, belastbar, unerschütterlich, das mache ich aus dir. Und das macht Jesus dann auch schon. Und weil Jesus das macht, deshalb ist der Simon, dem Jesus auch gut genug. Ein Fischer und weiß Gott kein Heiliger, aber das wird sich ja ändern. Jesus wird schon machen, wenn Simon sich mit Jesus auf den Weg machen wird, dann wird er ein anderer Mensch werden. Ganz gewiss. Jesus wird auf ihn abfärben. Simon wird dem Jesus immer ähnlicher werden und irgendwann ist aus dem Simon tatsächlich ein Petrus geworden. Das geht, wenn man mit Jesus geht. Nachfolge. Trotzhandlung. Trotzhandlung von Jesus an mir, trotz meiner Vergangenheit, hat Jesus eine Zukunft mit mir. Und trotz Handlung von meiner Seite, wenn ich erkannt habe, was Jesus aus meinem Leben machen kann, dann heißt es, trotz meines vielleicht auch guten aktuellen Standes loszulassen. Weil natürlich gibt es immer auch Gründe, Jesus ziehen zu lassen, grundsätzlich oder im Einzelnen. Nicht auf das zu hören, was Jesus sagt, gibt es gute Gründe für. Etwas hält einen fest. Petrus hätte auch überlegen können mit den anderen zusammen. Wie gesagt, sie haben ja wirklich was zurückgelassen. Wir stellen uns das vielleicht manchmal so vor, das waren so Hippies, die hatten eh nichts zu verlieren. Ne? Die haben was aufgegeben, die haben eine gute bürgerliche Existenz aufgegeben. Jetzt wird es uns heiß und kalt, jetzt sagt der Roland gleich, ich muss meinen Job aufgeben und mein Haus verkaufen. Nein, ich glaube auch nicht, dass Jesus das sagt. Aber es geht darum, dass wenn Jesus sagt, das und das ist jetzt wichtig und das, woran du jetzt gerade so hängst, ist nicht wichtig. Und wenn ich weiß, dass Jesus das sagt, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Dann muss ich auch mal loslassen, dann muss ich zurücklassen, was mir vielleicht lieb geworden ist, was ich gerne behalten würde, sicher vertraut ist oder was gewinnträchtig und karriereversprechend ist. Aber letztlich stellt sich die Frage, auf was baue ich mein Leben im Kern auf? Auf was baue ich mein Leben im Kern auf? Auf Dinge, von denen klar ist, dass sie nur eine begrenzte Zeit halten und irgendwann im Orkus der Geschichte verschwinden? Oder baue ich mein Leben im Kern auf das, was wirklich hält? Baue ich mein Leben auf den, der mich wirklich hält? Dietrich Bonhoeffer hat ein Buch geschrieben, das Nachfolge heißt und sagt darin viele gute Dinge. Ein Kernsatz: Nachfolge ist Bindung an Christus, nicht mehr und nicht weniger. Der Ruf in die Nachfolge ist Bindung an die Person Jesu Christi. Und das ist, worum es geht für uns alle, für dich und mich heute. Dass wir uns an Jesus binden, indem wir ihm vertrauen und ihm nachfolgen, indem wir auf ihn hören und tun, was er sagt, so wie es in unserem Leben eben angesagt ist, aber dass wir uns an Jesus binden. Und dann dürfen wir schon wissen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, liebe Schwestern und Brüder, was Besseres, als an Jesus gebunden zu sein, kann es für unser Leben gar nicht geben. Amen.